Guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem Live-Chat-Satsang. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sein können. Du kannst, wenn du mir eine Frage stellen möchtest, im Chat dieser Übertragung deine Frage reinschreiben und die Svante wird sie dann vorlesen und ich werde versuchen zu antworten. Ja, Svante, wollen wir anfangen mit einer Frage?
Ja, hallo Michael, dann lese ich die erste Frage vor.
Ja, ich bitte darum. Danke.
Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin schreibt: Ich habe eine Frage zum Video richtig manifestieren. Ich gebe dir in deinen Aussagen absolut recht. Die Ratschläge funktionieren auch, soweit du deinen Tagesablauf selbst gestalten kannst. Wenn du aber in die Arbeit gehst und einen Job hast, bei dem du jeden Tag Probleme des Betriebes auf den Tisch bekommst, dann bist du 8 Stunden lang mit Problemen beschäftigt, 40 Stunden die Woche. Sagt dann nicht das Universum: Ah, da ist einer, der beschäftigt sich mit Problemen, gerne gebe ich ihm mehr davon?
Danke fürs Vorlesen, Svante. Ja, danke für die Frage. Das ist eine tolle Frage. Für die, die den Kontext nicht kennen, ich habe in dem Video richtig manifestieren darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir darauf achten, wie unsere innerliche Befindlichkeit ist. Ja, wenn wir ständig unzufrieden sind, ja, dann ist es genau das, was wir außen in der Welt einladen, sozusagen. Ja. Und ich habe das in dem Video so formuliert: Das Universum sieht dann, ah ja, da ist einer, der ist gerne unzufrieden. Und dann werde ich ihm noch mehr Gründe geben, um unzufrieden zu sein. Oder wenn jemand ständig denkt, er hat zu viele Probleme und das Leben ist so schwer, wenn das so die innere Lebenseinstellung ist, dann führt das dazu, dass das Leben immer beschwerlich bleibt und immer noch beschwerlicher wird. Und daher kommt diese Frage, die Svante eben vorgelesen hat. Der Fragesteller fragt also: Ja, wie ist es, wenn ich in die Arbeit gehe jeden Tag? Und es ist ja in der Arbeit so, da geht man hin, um zu arbeiten, um Probleme zu lösen, um Aufgaben zu erledigen. Ist es dann nicht so, dass man dadurch im Prinzip Probleme ins eigene Leben einlädt? So viel zum Kontext. Und ich finde, das ist eine tolle Frage. Und ich bin froh, dass ich was dazu sagen kann. Es kommt darauf an, wie man sich innerlich fühlt. Es geht nicht darum, dass ich im Außen Probleme bearbeite, ja. Es ist so, ich kann, so mein Job zum Beispiel, ja, ich bin Computerproblemlöser seit vielen Jahrzehnten, ja. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann laufe ich zur Hochform auf. Dann habe ich am meisten Spaß. Ja, das war im Satzang mit Sohan immer so. Wenn es dann so richtig brenzlig wurde und irgendwas nicht funktionierte, dann das waren die tollsten Abende für mich. Und ich habe das als Herausforderung gesehen, als fast schon als Spiel. Ja. Und auch früher, als ich noch normale Jobs hatte, da war das immer so. Ich habe eigentlich immer an sehr schwierigen Projekten gearbeitet und das fand ich immer ganz toll. Da mein Enthusiasmus und meine Freude und meine Intelligenz einzubringen, das hat mich zur Hochform auflaufen lassen. Ja. Obwohl ich natürlich den ganzen Tag an Problemen gearbeitet habe. Aber dann gibt es Menschen, die machen ihre Arbeit und sie mögen sie nicht, sie lehnen sie innerlich ab. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Und also, wie soll ich sagen? Es geht nur um diese innere Haltung. Ja. Ich kann mich mit ganz, ganz schwierigen Dingen im Außen beschäftigen, aber wenn ich innerlich in Frieden bin, wenn ich innerlich zufrieden bin, darauf kommt es an, ja, wie ich innerlich aufgestellt bin. Das ist das Entscheidende. Ich kann also den ganzen Tag an Problemen arbeiten, aber das genießen. Ja. Und jemand anders, der vielleicht überhaupt nicht an Problemen arbeitet, sondern an schönen Dingen, das aber nicht genießt, sondern immer wettert, weil er mit nichts zufrieden ist, dann wird der auch weiterhin ein unzufriedenes Leben haben, weil er genau das sät, in sich drin. Ja, als wären wir so ein Blumenbeet und unsere eigene Befindlichkeit bestimmt, wie wir uns morgen fühlen. Ich habe neulich von Swamiji ein schönes Zitat gelesen, der sagte, sei heute so, ja, lebe heute so, sei in dir drin heute so, wie du morgen sein möchtest. Und genau das ist im Prinzip in einem Satz zusammengefasst, worum es geht. Da gibt's aber noch eine kleine Herausforderung bei der ganzen Geschichte. Wenn man nämlich in so einer Firma arbeitet und den ganzen Tag an Problemen arbeitet, die Probleme, an denen man arbeitet, die sind nicht das Problem. Aber die Menschen um dich herum, die sind nämlich oft ganz anders als du selbst. Ja, die sind vielleicht gestresst wegen den Problemen. Die machen sich vielleicht Sorgen. Die fühlen sich unter Druck. Das Management macht vielleicht Druck. Ja, und diese negative Energie der anderen, die färbt dann auch ganz schnell auf einen selber ab, wenn man nicht aufpasst. Ja, also es ist wirklich eine Herausforderung, wenn man den ganzen Tag bei der Arbeit ist und von anderen Menschen umgeben ist, die eine ganz andere Energie haben, dort noch diese eigene innere Befindlichkeit aufrechtzuerhalten, sozusagen den inneren Space zu schützen. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Und dabei hilft natürlich das Meditieren. Ja. Da hilft das die Samapan-Meditation, über die ich so gerne erzähle. Der Swamiji hat neulich mal erzählt, gerade über solche Probleme, er hält gerne Vorträge für Berufsgruppen, die besonders problembeladene Berufsfelder haben. Weil da nämlich genau das Problem auftritt, von dem ich gerade gesprochen habe. Polizisten zum Beispiel, Soldaten, Ärzte, die den ganzen Tag mit schwerkranken Menschen im Krankenhaus arbeiten. Diese Menschen geraten normalerweise, ohne dass sie das merken, in diese Energie ihrer Arbeit hinein. Die verlieren sich da drin. Und dann sieht der Arzt nur noch Probleme. Ja. Es ist nicht so, dass er arbeitet natürlich an medizinischen Herausforderungen, aber für ihn sind es wirkliche Probleme und er hadert mit dem Leben und mit allem, was er da sieht. Und dann wird er selber krank. Ja. Und der Swamiji bringt diesen ganzen Berufsgruppen, die damit besonders zu tun haben, Meditation bei. Weil die Menschen dann lernen, Abstand dazu zu wahren, ihre eigene innere Kraft zu entwickeln und dann auch in diesen herausfordernden Berufen innerlich im Frieden zu bleiben und in Frieden zu sein, auch wenn man an ganz schwierigen Arbeitsplätzen arbeitet. Also es muss kein Problem sein, aber je schwieriger der Job ist, desto mehr muss man sich einfach um sich selbst kümmern, damit die eigene Energie stabil bleibt. Ja, wie gesagt, meditieren ist eine ganz tolle Sache. Danke.
Aditi schreibt, vielen Dank für das Video. Ich möchte schöner sein. Zu meiner Frage. Ich habe über die Möglichkeiten nachgedacht, die du vorgeschlagen hast. Zum Thema Übergewicht möchte ich etwas schreiben. So viel Fett ist das auch wieder nicht. Ich wiege 77 Kilo, aber früher hatte ich 56 Kilo. Was mich am meisten stört, ist der Bauch. Kann keine enge, schöne Kleidung anziehen. In der Woche ernähre ich mich von Obst, Gemüse und Fisch. Am Wochenende gehen wir in ein Restaurant essen, danach auch mal chinesisch oder beim Italiener. Ich esse keine Süßigkeiten. Was aber Kalorien hat, ist das Bier, was wir am Wochenende trinken. Ich habe aber einen Termin beim Ernährungsdoc nächste Woche. Schaue, was der sagt.
Ja, ich möchte auch hier kurz was zum Kontext sagen. Ich habe das letzte Video über das Schönsein gemacht und der Anlass war ein Brief von Aditi, wo sie geschrieben hat, dass sie sich überlegt, eine Schönheitsoperation zu machen, damit sie wieder schöner aussieht. So schön wie früher. Und es war ganz toll, darauf zu antworten. Ich habe das sehr genossen, dieses Video zu machen. Und diese Frage bezieht sich jetzt auf meine Antwort in diesem letzten Video von mir. Und ja, eine der Dinge, die ich gesagt habe, war, dass man damit spielen kann, herauszufinden, was der Körper denn mag. Damit, es gibt, man kann natürlich eine Schönheitsoperation machen, das funktioniert auch ganz toll, aber nur für ganz kurze Zeit. Dann sieht man wieder so aus wie vorher und noch schlimmer. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, den Körper kennenzulernen. Und ich freue mich deswegen, Aditi, dass du jetzt schreibst, dass du nächste Woche statt dem Schönheitschirurgen diesen Gesundheitsberater siehst. Das finde ich toll. Und dass du dir Zeit gibst dafür, das finde ich auch gut. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das war auch einer meiner Vorschläge im Video. Was mir gerade noch bei deiner Antwort aufgefallen ist, du schreibst, ja, was du so zu dir nimmst während der Woche und am Wochenende. Und es klingt eigentlich alles ganz toll für mich. Aber ich möchte dir was zum Bier sagen. Denn ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Bier gemacht und da möchte ich dir, die möchte ich dir kurz erzählen. Denn bei mir ist es so, also ich habe mit dem Gewicht überhaupt kein Problem. Also ich habe schon ein Gewichtsproblem, aber genau in die andere Richtung. Ich muss immer darauf achten, dass ich genug wiege. Mein Körper, der hat zu wenig Gewicht. Ja. Und wenn ich Bier trinke, dann merke ich natürlich die Kalorien. Ich nehme dann zu, aber das Entscheidende beim Bier, und das wissen nicht viele Menschen, das Entscheidende beim Bier sind nicht die Kalorien. Man wird nicht so sehr wegen den Kalorien dick. Aber das Bier, wie das heutzutage gebraut wird, das stört die Verdauung. Und das kann man auch beobachten. Wenn du mal, du kannst es da mal ein Experiment machen, trink mal für 3 Wochen kein Bier, überhaupt kein Bier. Und dann normalisiert sich deine Verdauung und dann trinkst du wieder mal ein Bier. Und dann wirst du ganz erstaunt sein, wie an dem Abend, wo du Bier getrunken hast, deine Verdauung anders ist. Wie dein Bauch sich ganz anders anfühlt, obwohl du die gleichen Dinge gegessen hast. Und es ist meine Erfahrung, dass Bier die Verdauung stört und das, was man dann außer dem Bier zu sich nimmt, wird nicht korrekt verdaut im Bauch. Und das führt dann auf Dauer zu der Gewichtszunahme. Ja, das bläht den Bauch auch so auf, auch langfristig. Und das ist das eigentliche Problem beim Bier, dass das Bier die Verdauung sabotiert sozusagen. Ja. Und deswegen trinke ich schon lange kein Bier mehr, weil es mir danach einfach überhaupt nicht gut geht, leider. Ich habe früher gerne Bier getrunken, aber heutzutage mag ich es aus diesem Grunde eben nicht mehr. Ja, ja, das ist mir gerade nur noch eingefallen, als ich das Stichwort Bier gehört habe. Ja, geht es noch weiter, Santi?
Ja. Du hast zum Thema Psychose einiges gesagt. Deiner Meinung nach ist die Ursache, kurz gesagt, wenn man sich schneller entwickeln möchte, wie man eigentlich ist. Damals, als mir das passierte, da wollte ich unbedingt schnell erleuchtet sein. Ich meditierte mehrere Stunden am Tag und habe mir ansonsten nur Satsangs angeschaut. Gleichzeitig habe ich einen NLP-Kurs gemacht. Das war sehr stressig und der Kursleiter wollte mir an die Wäsche. Das hat alles zusammen die Psychose ausgelöst. Die Mediziner sagen, Psychose sei eine Gehirnstoffwechselstörung. Das Gehirn produziert zu viel Dopamin und das wird oft durch Stress ausgelöst.
Ja, es ist so, die Mediziner sehen das, was im Körper passiert, um diesen Zustand auszulösen, der dann diagnostiziert wird. Aber die Mediziner wissen nicht, warum der Körper das tut. Das finde ich total interessant. Es ist zum Beispiel auch so, wenn der Körper krank wird, eine Grippe, ein Schnupfen. Der Schnupfen wird ja nicht primär von den Schnupfenviren verursacht oder die Grippe auch nicht von den Grippeviren, weil diese Viren sind ständig da. Ja, die sind die ganze Zeit um dich herum, die sind die ganze Zeit in deinem Körper. Aber zu einer bestimmten Zeit, da wirst du wegen diesen Dingen krank. Und der Körper benutzt alle möglichen Dinge, um das, was für ihn ein Problem ist, wieder ins Lot zu bringen. Zum Beispiel eine Psychose. Und wenn der Körper dann denkt, okay, jetzt hilft nur noch eine Psychose, dann macht der Körper das, was im Körper notwendig ist, damit eine Psychose ausgelöst wird. Und das ist dann halt dieses Dopamin. Aber davon wissen die meisten Ärzte nichts. Und ich finde es total hilfreich zu sehen, wenn im Körper sowas passiert, sich zu fragen, wozu ist es gut? Ja, warum passiert das jetzt? Ja. Und das hat mir gute Dienste geleistet. Also die Krankheit oder das, was da diagnostiziert wird, nicht als Problem zu sehen, sondern als Hilfe, auch wenn man sie überhaupt nicht versteht. Ja, und bei der Psychose ist es, wie gesagt, so, die bringt dich zurück dahin, wo du eigentlich hingehörst, wenn du dich selbst überholt hast, sozusagen. Und dann wird das Innere instabil und der Körper rettet sich dann mit so einer Psychose und dann geht es wieder ein paar Jahre zurück, sozusagen. Und dann geht es wieder ganz langsam von vorne los und das ist eine gute Sache. Aber die Ärzte, wie gesagt, wissen davon nichts. Die meisten jedenfalls. Geht's noch weiter?
Ja, das Thema, das du angesprochen hast, dass man akzeptieren soll, das, wo man gerade ist, hat mich beschäftigt. Ich habe bei mir erkannt, dass ich immer gerne weiter wäre. Ich habe jetzt damit Frieden geschlossen, wo ich stehe.
Ja, das ist eigentlich das Einzige, was wir im Leben wissen müssen. Ja, man kann die gesamte Spiritualität in einem einzigen Satz zusammenfassen. Sei da, wo du bist. Wenn du da bist, wo du bist, passiert der ganze Rest von selbst. Und das klingt so banal, das klingt so einfach. Und alle sagen, ja, ja, mache ich eh, natürlich bin ich da, wo ich bin, wo soll ich denn sonst sein? Aber wirklich hier sein, wo ich bin und nicht woanders sein wollen. Nicht anders sein wollen, nicht erleuchteter sein wollen oder klüger oder reicher oder schöner. Wenn man all das, all diese Ideen, all diese Wünsche loslässt, dann gibt es sonst nichts zu tun. Und es klingt einfach. Ist es auch. Aber es ist eine interessante Reise, wenn man das probiert. Das ist das Einzige, letztlich ist es das Einzige, was wir in diesem Leben zu tun haben. Endlich lernen, da zu sein, wo man ist. Man bleibt natürlich nicht da, wo man ist. Das Leben verpflanzt einen fortwährend, man entwickelt sich fortwährend weiter, aber ganz von selbst, ohne dass wir dazu irgendwas tun müssen, ohne darüber Bescheid wissen zu müssen. Das ist ein toller Satz. Also, und wenn du Frieden damit geschlossen hast, wo du bist, dann bist du an einem guten Ort. Das ist eigentlich der einzige Rat, den wir je hören müssen. Aber den muss man immer wieder hören. Das ist meine Erfahrung. Ich auch. Ich erinnere mich auch jeden Tag mehrfach daran. Ist noch was von Aditi?
Ja, weißt du, mit dem Thema Schönheit bin ich beschäftigt, weil ich früher eine hübsche Frau war. Die Fotos von früher sind klasse. Das Leben ist aber vergänglich und auch die Schönheit vergeht. Die Docs werden mich nie wieder so hinkriegen wie vor 20 Jahren. Ich bin im Moment nicht sicher, was ich machen werde. Ich lasse mir Zeit.
Also das ist toll gesagt. Die Docs werden dich nie wieder so hinkriegen wie vor 20 Jahren. Das geht gar nicht. Und weißt du, das Geheimnis für ein schönes Leben ist das Genießen, was da ist. Und wenn es geht, es gehen lassen. Ohne zu zögern, es einfach gehen lassen. Und nicht dran festhalten. Ob das ein Partner ist, der geht, oder ob das die Schönheit ist, die geht, oder ganz egal was. Und das will kommen heißen, was kommt. ja, du hast es echt schön gesagt. Das war einmal. Und mein Meister Soham, der hat so oft gesagt und sagt es jetzt immer noch, man soll die Vergangenheit einfach vergessen. Man soll einfach sich nicht daran erinnern, wie es war. Egal wie schön es war oder egal wie schlimm es war. Einfach genießen und sofort wieder vergessen. Und dann das Genießen, was dann da ist. Das ist das Allerschönste.
Aditi schreibt noch weiter, ich meditiere wieder jeden Morgen. Geht das auch, dass ich mehrmals eine halbe Stunde meditiere am Tag? Werde ich dann schneller ans Ziel kommen? Ich möchte so gerne diese schöne, friedliche, geborgenen Zustand im Alltag haben.
Diese letzte Frage von Aditi, die hat sie in Wirklichkeit geschrieben, bevor der andere Brief kam. Das ist eine alte Frage von ihr, die habe ich jetzt hier noch mit aufgegriffen, weil ich bisher noch keine Gelegenheit hatte, darauf zu antworten. Und es ist diese Frage, die wie gesagt schon 3 Wochen alt ist, die zeigt genau das Dilemma, wovon wir gerade gesprochen haben. Ja, wir wollen weiter sein, als wir sind, und das möglichst schnell. Und das Geheimnis der Meditation ist, oder das wahre Meditation ist genau das, man setzt sich hin und will nichts als das, was ist. Man will also überhaupt nichts. Man setzt sich einfach hin und lässt diese ganzen Ideen, diese ganzen Wünsche, diese ganzen Dringlichkeiten, die man im Kopf hat, das lässt man alles los. Man setzt sich hin und will nirgendwo hin. Man ist einfach da. Ja? Man meditiert also nicht, um zu, ja, dann ist es keine Meditation. Wenn ich mich hinsetze, um erleuchtet zu werden, dann meditiere ich nicht. Ja? Das ist ein Widerspruch. Und das ist eine lustige Sache, weil man fängt ja eigentlich mit dem Meditieren überhaupt erst an, weil jemand sagt, wenn du das tust, da tust du dir was Gutes. Das wird dein Leben verbessern. Ja. Man hat also natürlich schon diese Motivation. Irgendein kluger Kerl, irgendein Weiser, irgendein Guru sagt, meditiere und das wird dein Leben verwandeln. Und du hörst es und du weißt, irgendwo in dir drin weißt du, ja, das stimmt. Das will ich jetzt machen. So wird man ja eigentlich überhaupt erst dazu motiviert, mit so einer seltsamen Sache wie Meditieren anzufangen. Aber wenn man sich dann hinsetzt, dann muss man das alles vergessen. Swamiji, der mir die Meditation gelehrt hat, der sagt, man meditiert einfach so als Hobby, einfach weil es Spaß macht. Völlig unernst. Ohne irgendwas zu wollen. Und das ist das, was dann letztlich tatsächlich das Leben verändert. Ja. Aber weil man dadurch eben gerade lernt, all diese Dinge loszulassen, all diese Dinge zu vergessen. Und dadurch lernen wir durch die Meditation, hier zu sein. Da, wo wir sind. Und dann verschwindet jeder Druck im Leben. Alle Probleme verschwinden. Alle Sorgen verschwinden. Ja, von selbst. Also um auf die Frage konkret einzugehen, du fragst, ob man auch mehrfach am Tag meditieren kann und ob es dann schneller geht. Wenn du dich hinsetzt, um zu meditieren, damit es schneller geht, wird diese Meditation nichts nützen, ganz gleich wie oft du sie machst. Wenn du dich eine halbe Stunde jeden Morgen hinsetzt und alles vergisst und einfach in dir ruhst, einfach im Kronenchakra ruhst und nichts weiter suchst. Dann passiert alles von selbst, so schnell wie es nur geht. Es gibt also überhaupt gar keinen Grund, öfter zu meditieren. Du kannst natürlich öfter am Tag meditieren, wenn du möchtest. Aber wie gesagt, meditieren ist ohne Ziel. Ja, ich möchte es nochmal wiederholen. Es ist nur dann Meditation, wenn da kein "Ich setze mich jetzt hin, um zu" dabei ist. Wenn du dich einfach hinsetzt, um zu meditieren, weil du so gerne meditierst, dann kannst du auch öfter meditieren, einfach weil es Spaß macht. Ja? Wenn du sagst, soll ich jetzt im Wald spazieren gehen? Oder soll ich jetzt eine Fernsehshow anschauen oder will ich meditieren? Was macht mir jetzt am meisten Spaß? Ja? Und wenn du dann sagst, also meditieren, das wär's jetzt, dann meditiere. Ja? Dann kannst du es auch 5-mal am Tag machen. Aber wenn du das Gefühl hast, ich komme nicht schnell genug weiter und ich möchte möglichst schnell erleuchtet werden und jetzt habe ich erst 3-mal meditiert heute und vielleicht ist es besser, ich meditiere noch ein 4. Mal, das nützt alles nichts. Das nützt alles nichts. Das ist keine Meditation. Also wie gesagt, die Frage von Aditi Diese hier war jetzt schon ein bisschen älter und ich glaube, für die Aditi hat sich die Frage eh schon erübrigt nach dem Video und nach dem Thema jetzt. Aber ich fand diese Frage so schön, weil ich in ähnlicher Form so eine Frage schon öfter gehört habe. Ja, geht's auch schneller? Kann ich auch öfter meditieren? Ich bin so ein Typ gewesen früher. Ja? Wenn ich irgendwas gefunden habe, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut, dann dachte ich, okay, wenn ich das jetzt 3-mal mache, dann tut es mir 3-mal mehr gut. Aber das stimmt nicht. Ich habe das bei Yoga so gemacht. Ja? Dann mache ich öfter Yoga und dann verletzt sich mein Körper. Ja? Wenn ich das ganz sanft dosiert mache, so wie es ein Yogameister rät, dann ist es eine tolle Sache. Aber wenn ich dann ankomme und denke, ja, aber wenn ich jetzt das öfter mache, dann geht's schneller, dann führt das habe ich öfter selbst erlebt, dann musste ich ein paar Wochen Pause machen, bis sich mein Körper wieder so weit erholt hat, dass ich wieder anfangen konnte. Und Ähnliches habe ich mit vielen Dingen gemacht. Bei Ernährung habe ich solche Sachen gemacht. Bei allen möglichen Sachen. Einfach übertrieben und ich dachte, ja, mehr hilft mehr. Aber das ist nicht wahr. Und bei der Meditation ist es nicht notwendig. Das ist wirklich magisch. Wenn man das eine halbe Stunde am Morgen macht, das reicht. Du brauchst nicht mehr davon. Das wirkt von selbst. Das ist wirklich so. Was du tun kannst, du setzt dich morgens hin, meditierst diese halbe Stunde, wo du nichts anderes tust, als einfach nur in dir ruhen, hier im Kronenchakra. Und dann beginnst du deinen Tag. Und dann versuchst du ganz einfach diese meditative Haltung, diese Ruhe in deinen ganzen Tag mit reinzunehmen. Ja? Du kannst jede beliebige Tätigkeit tun. Du kannst sogar mit Menschen sprechen. Oder ich kann zum Beispiel in meinem Büro hier am Computer sitzen und programmieren. Während ich im Kronchakra ruhe und innerlich still bin, dann geht's sogar noch besser. Und das ist hilfreich. Ja? Morgens diese halbe Stunde reine Meditation und dann das in den Tag nehmen. Und dann schauen, wie weit kann ich das mit in den Tag nehmen. Und dann vergisst man es natürlich wieder. Und dann irgendwann während des Tages erinnert man sich plötzlich wieder daran. Ach, ich wollte ja im Kronchakra ruhen. Ich wollte ja auch während des Tages meditativ bleiben. Und dann macht man einfach weiter. Und auf diese Art und Weise breitet sich dann diese meditative Energie im ganzen Tag aus. Aber nicht, weil man dann da sitzt und den ganzen Tag nur mit geschlossenen Augen in der Ecke sitzt, sondern weil man langsam selbst meditativ wird, selbst bei allen Tätigkeiten. Und das ist dann richtig toll. Dann verändert sich das Leben. Also das geht, das kann man den ganzen Tag machen. Und Swamiji, der sagt, im Grunde kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man den 24 Stunden am Tag meditiert. Während man wach ist, während man arbeitet, während man kocht, während man abwäscht und während man schläft. Ja. Das geht. Und Und das ist schön. Das passiert aber, wie gesagt, von selbst. Diese eigentliche Praxis, dieses Üben der Meditation, halbe Stunde am Tag reicht. Eine Anmerkung noch möchte ich noch machen. Ich kenne Menschen, die haben viel Zeit, die haben nichts weiter zu tun und die lieben meditieren. Die Soam ist so einer, ja? Der hat da keine Ambitionen, der will nicht irgendwo hinkommen. Der liebt es einfach, da zu hocken und zu meditieren. Der macht es lange und oft. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja? Aber man muss genau gucken, wie man innerlich drauf ist. Ich bei mir selbst habe festgestellt, dass ich so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt habe in mir drin, möglichst lange zu meditieren, wenn ich mich morgens zur Meditation hinsetze. Und als ich das gemerkt habe, habe ich natürlich auch gewusst, das ist nicht gut. Und seit ich das bei mir bemerkt habe, vor einem halben Jahr oder so, da habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es einfach genau so, wie Swamiji es sagt. Der sagt, halbe Stunde meditieren, das reicht. Und so mache ich es jetzt. Nach einer halben Stunde, ich brauche auch keinen Wecker, mein Körper weiß es mittlerweile von selbst, nach 32, 33 Minuten gehen meine Augen auf und dann höre ich auf, egal wie schön es ist. Und irgendwie tut mir das gut. Ja, und ich habe dann auch bemerkt, wenn ich wirklich nur diese halbe Stunde habe, wo ich meditiere, nur diese halbe Stunde, dann nutze ich die auch mehr aus. Davor habe ich gemerkt, ja, ich bin dann so ein bisschen unkonzentriert. Ich rutsche dann doch immer wieder in die Gedanken ab und bin nicht so fokussiert. Dann meditiere ich halt länger. Ja. Aber nachdem ich mich entschlossen hatte, okay, diese halbe Stunde und dann geht der Tag weiter. Seitdem sind mir diese 30 Minuten so wertvoll geworden, dass mein Fokus, meine Ausrichtung während der Meditation viel besser geworden ist. Ja. Und eine Sache noch, bei dem Thema fallen mir einfach so viele Sachen ein. Ich habe mal mit dem Swamiji zusammen meditiert. Das war bei einem Retreat, den er hier in Deutschland gegeben hat, vor ein paar Jahren. Und da saßen wir alle zusammen in der großen Halle zusammen, einige hundert Menschen. Swamiji saß vorne auf der Bühne und wir haben alle zusammen meditiert. Und nach einer halben Stunde war die Meditation vorbei. Und alle Leute in der Halle saßen ganz ausgeblisst da und waren in dieser wunderschönen Energie und wollten da jetzt noch ewig weitersitzen. Und weißt du, was Swamiji gemacht hat? Sie hat in die Hände geklatscht und hat gesagt, okay, jetzt, bewegt euch, aufstehen, weiter geht's. Und das fand ich interessant. Ja. Das hat mir irgendwie, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Es kommt nicht darauf an, mehr von der Medizin zu nehmen. Es kommt darauf an, die Medizin mit in den Tag zu nehmen, mit ins Leben zu nehmen, mit in den Schlaf zu nehmen, aber nicht den ganzen Tag rumhocken und meditieren. Das in meinem Fall hilft's nicht. Im Gegenteil, es macht, dass ich total lasch werde. Deswegen habe ich es gerade erzählt. Ja, vielleicht hilft's dir ja. Ja, danke. Danke, Aditi, für deine Fragen.
Im YouTube-Kanal gibt's ein Hallo von der Simone.
Hallo Simone, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich.
Und Schneewittchen schreibt, ich denke, das bezieht sich auf das Thema mit der Psychose vorhin. Wozu ist das gut? Das ist ein schöner Ansatz.
Ja, ich habe das von Soham im Satsang gelernt. Viele Jahre lang habe ich immer wieder von ihm gehört. Jemand kam zu ihm und hat von seinen Problemen berichtet. Ich erinnere mich jetzt gerade an einen, der war arbeitslos und der war todunglücklich, dass der seinen Job verloren hat. Und Soham schaut ihn so an und sagt, ja, und was bedeutet es in deinem Leben? Was gibt's da auch was Gutes dran? Und dann meinte der, ja, ich kann mich endlich mal ausruhen. Ja, und im weiteren Verlauf des Gespräches ergab sich dann, dass dieser Mensch völlig erschöpft war, seit Jahren weit, weit weg von sich selbst war, sich überhaupt nicht mehr um sich selbst kümmern konnte. Der war einfach so aufgegangen in seinem äußeren Leben und in der Arbeit und in dem Stress und in der Angst, in der Existenzangst. Und arbeitslos zu werden, hat ihn dazu gezwungen, anzuhalten. Und er hatte nichts mehr zu tun. Er hatte nur noch Zeit, sich um sich zu kümmern. Und am Anfang war ich völlig überrascht über diese Sichtweise, dieses, ja, wozu ist es gut? Und dann habe ich langsam gelernt, ich habe es dann über die Jahre hinweg immer wieder so gehört, und da habe ich gemerkt, alles, was in meinem Leben geschieht, ist nur zu meinem Besten. Das ist ganz erstaunlich. Ich habe auch mal ein Buch gelesen von einem Menschen, der über Krankheiten geschrieben hat. Und der hat beschrieben, dass Krankheiten nichts Schlechtes sind. Ja, dass Krankheiten Möglichkeiten des Körpers sind, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, sich um sich selbst zu kümmern. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich, weiß nicht, vor 15 Jahren oder vor 12 Jahren gelesen. Und dann habe ich das bei mir selbst mal beobachtet und auch bei den Mitmenschen in meiner Umgebung. Und es stimmt wirklich. Immer wenn irgendwas geschieht, der Körper wird krank und man muss nur in die richtige Richtung gucken und dann merkt man plötzlich, wobei einem das hilft. Und ich werde ab und zu mal ein bisschen krank. Manchmal habe ich eine Grippe für eine Woche oder ich habe hohes Fieber für 2-3 Tage. Und wenn diese Zeit vorbei ist, dann fühle ich mich so regeneriert. Ich fühle mich gereinigt, als wären irgendwelche uralten Sachen aus mir rausgetreten. Also ich kann richtig an meinem eigenen Körper erleben, wie gut das ist. Ja. Und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, gegen diese Dinge zu kämpfen. Weder gegen diese Dinge, die mit dem Körper passieren, also das, was die Ärzte normalerweise Krankheit nennen, noch das, was im Leben passiert. Ja. Ja. Danke.
Und Kurt schreibt im YouTube-Chat, grüß dich, Michael.
Hallo Kurt. Kurt, von dir habe ich noch eine Frage per E-Mail gekriegt. Wollen wir die vorlesen?
Genau, die kommt jetzt auch als nächstes. Und zwar möchte Kurt wissen, ob du den Kurs in Wundern kennst und was du davon hältst.
Den Kurs in Wundern habe ich selbst nie gelesen. Obwohl ich natürlich oft von ihm gehört habe. Deswegen kann ich auch nicht sagen, was ich davon halte. Aber ich finde die Frage interessant. Ich kenne viele Menschen, die den gelesen haben und den ganz, ganz toll fanden. Und ich musste halt feststellen, dass mich hat es eigentlich nie interessiert. Ich hatte einfach nie Lust, das zu lesen. Ich habe auch nie Lust gehabt, das zu machen. Und ich glaube, solche Dinge wie der Kurs in Wundern oder andere formelle Ansätze für bestimmte Fragestellungen, für bestimmte Prozesse, die man da damit durchläuft, die sind für viele Menschen sehr, sehr hilfreich. Und ob es hilfreich für dich ist oder nicht, merkst du daran, ob du Lust hast, das zu tun oder nicht. Wenn dich das interessiert, wenn du denkst, ah, das ist aber interessant, das will ich machen, dann ist es für dich. Und bei mir war es so, ich hab da nie Energie für verspürt. Und heute weiß ich, das war auch nicht für mich. Ja. Das ist in einem bestimmten Stadium eine ganz, ganz tolle Hilfe. Irgendwann will man das nicht mehr. Da will man dann einfach nur noch die Dinge selbst an von mir, das, was in meinem Leben passiert. Ja. Ja, also wenn es dich interessiert, dann mach's. Ja, so lange, bis es dich nicht mehr interessiert. Aber da war noch was anderes von Kurt, oder?
Ja, Kurt schreibt weiter. Lieber Michael, ich bin und war schon immer traumatisiert und musste deswegen auch nicht zum Militär. Ich habe auch jahrzehntelange Psychotherapie und einige andere Versuche hinter mir, die mir nicht wirklich geholfen haben. Das Trauma erlebe ich hauptsächlich durch die Ablehnung der Menschen. Sie meiden den Kontakt mit mir. Es ist mir auch schon passiert, dass ich in Lokalen nicht oder nur widerwillig bedient wurde. Dass ich eine so fürchterliche Ausstrahlung habe, ist sehr bitter für mich. Ich hatte auch schwere Depressionen und seit meiner Jugend Schlafstörungen. Zwischendurch schlafe ich gar nicht. Ich mag doch die Menschen, natürlich nicht immer. Und ich sehe auch, dass einige von ihnen es gut mit mir meinen. Jedoch ist es ihnen sehr unangenehm, näher oder länger auf mich einzugehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich, wenn mir so jemand, wie ich es bin, entgegenkommt, genauso wie sie reagieren würde. Inzwischen bin ich 65 und werde wohl nie mehr aus diesem Loch finden. Bin ich verloren?
Danke, Gott. Danke für diese Frage. Es gibt, glaube ich, in der heutigen Zeit kein Thema, das so viele Menschen berührt wie Trauma. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dich traust, dich damit an mich zu wenden. Trauma hat zwei Ebenen, über die ich jetzt sprechen möchte. Das eine ist das, worum es in dem Trauma eigentlich geht. Also das dem Ganzen zugrunde liegende Krise. Ja. Und ich denke, was bei dir passiert oder was bei dir los ist, ist, dass es geht um Aufmerksamkeit. Wir Menschen sind, wenn wir geboren werden, wenn wir sehr klein sind, auf Gedeih und Verderb von der Aufmerksamkeit der Mutter abhängig. Und wenn du die nicht bekommst als kleines Kind, dann stirbst du. Menschenkinder sterben ohne diese Aufmerksamkeit, ohne Berührung. Das ist wirklich so. Die sterben wirklich. Und wir haben das eingebaut. Wir wissen das. Und deswegen versuchen auch Säuglinge, Babys, alles, um die Umwelt zu erfreuen, weil sie diese Aufmerksamkeit brauchen. Und nun ist es so, dass die meisten von uns die Aufmerksamkeit nicht in dem Maße und in der Qualität bekommen haben, wie wir sie als Menschenkinder eigentlich brauchen. Und wenn du sie, wenn du, als du klein warst, diese Aufmerksamkeit in hohem Maße nicht bekommen hast, dann fehlt dir die einfach. Und du wirst ein Leben lang nach dieser Aufmerksamkeit suchen. Du bist natürlich kein Säugling mehr, du bist kein Kleinkind mehr. Und wenn du die Aufmerksamkeit heute nicht bekommst, stirbst du auch nicht mehr. Aber es ist, als würde man ganz tief drin auf dieser Stufe stehen bleiben. Ja. Und es geht ganz vielen Menschen so. Das ist die große Krise unserer Zeit, dass Kinder nicht diese bedingungslose, gesunde Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie sie brauchen, wenn sie ganz klein sind. Man kann da was machen. Und das funktioniert so. Der einzige Mensch, der dir heute diese Aufmerksamkeit geben kann. Ich weiß, du suchst diese Aufmerksamkeit überall um dich herum. Ja, bei allen Menschen um dich herum. Die geben sie dir aber nicht. Und selbst wenn sie dir geben würden, würde es nichts bewirken. Nichts. Du könntest Menschen um dich herum haben, die dich den gesamten Tag mit Aufmerksamkeit überschütten. Wochenlang, monatelang. Und dann bist du eine Sekunde allein oder irgendjemand wendet sich von dir ab und du bist sofort wieder da, wo du jetzt bist. Es bewirkt einfach nichts. Was aber was bewirkt ist, wenn du dir selbst heute diese Aufmerksamkeit gibst. Du bist der Einzige, der das kann. Ja. Es ist so, als trägst du noch immer dieses kleine Kind in dir drin, das permanent zu dir spricht und sagt, wende dich mir zu, hier bin ich. Ja. Und du schaust aber nur nach außen. Ja. Und du kannst dir selbst heute Mama und Papa sein. Man muss das lernen, man muss das üben. Aber das geht. Und das geht ganz praktisch. Ja. Das geht, indem du dich deinen Gefühlen zuwendest. Die Sprache dieses kleinen Kindes, tief in dir drin, sind deine Gefühle, deine Befindlichkeiten, deine Panik. Dieses Gefühl, dass die Welt gleich zusammenbricht. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Ja. Fast jedes Gefühl ist total existenziell. Und davor bist du bis jetzt immer weggelaufen. Also du machst im Prinzip mit deinem eigenen Inneren das, was die Menschen im Außen mit dir machen. Ja, die lassen dich allein. Du lässt dich allein. Und das ist kein Vorwurf, das ist ganz normal. Ja, wir haben es auch nie anders gelernt. Aber das ist die Möglichkeit, ja, dass du anfängst, ganz langsam, ja, dich einfach mal dran gewöhnen, einfach mal ein bisschen in diese Richtung zu schauen und beginnen, so ein ganz kleines bisschen Freundschaft mit dem zu schließen, wie du dich fühlst, mit diesen Gefühlen. So haben mein Meister hat mal gesagt, wenn man die Angst fühlt, die eigene Angst, und wenn man die beginnt zu lieben, dann hat die Angst keine Angst mehr. Ja. Oder diese Einsamkeit, diese tiefe Einsamkeit da drin, wenn man sich der endlich mal zuwendet und einfach mit der ist und die fühlt immer wieder, dann ist die Einsamkeit nicht mehr einsam. Und so ist es mit all diesen Gefühlen. Und normalerweise ist es so, wir wollen die loswerden. Wir glauben, die sind ein Problem. Ja. Wir rennen jahrzehntelang zu Psychotherapeuten und zu weiß der Geier wem, weil wir endlich wollen, dass diese Gefühle weggehen. Die sind aber nicht das Problem. Die Gefühle, es ist im Prinzip genau das Gleiche, was wir vorhin in der letzten Frage besprochen haben, ja. Nachschauen, wofür es nützt. Diese Gefühle sind die Einladung deines Inneren. Fühl uns, der Wegweiser, ja. Schau zu uns. Bitte, bitte gib uns deine Aufmerksamkeit. Und wenn du das machst, dann bekommt dein Inneres, dein Wesen zum ersten Mal die Aufmerksamkeit, auf die es seit 53, was hat er geschrieben? Seit 53 Jahren wartet. Oder 57, weiß ich, wie alt er ist. Der Kurt. Ja. Du kannst es heute machen. Und heute kannst nur du das machen. Ja. Und es geht leicht, aber man muss sich dran gewöhnen, weil man bisher immer nur das Gegenteil gemacht hat. Ein Leben lang. Wenn man Therapie macht, das ist die Grundfunktion von Therapie. Die Therapie an sich bewirkt nicht viel. Der Therapeut selber macht nichts. Aber während der Therapie, wenn sie wirklich gut ist, beginnt man meistens zufällig, die meisten Therapeuten wissen davon nichts, diesen Gefühlen zu begegnen und denen mal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben, so zufällig nebenbei. Ja, aber dazu brauchst du keine Therapie, das kannst du wirklich selber machen. Im Prinzip heißt das, ja zu diesem Loch zu sagen. Du sagst, werde ich für immer in diesem Loch bleiben? Ja, du willst aus diesem Loch raus, aus diesem Loch deiner Gefühle, aus diesem Loch dessen, wie du bist. Ja. Man könnte auch sagen, du bist bisher vor dir selbst weggelaufen, weil das, wie du bist, dir überhaupt nicht gefällt. Es ist sehr unangenehm. Ja, es ist ein sehr unangenehmes Loch, wenn man so ein Trauma hat. Du könntest versuchen, aufzuhören, aus diesem Loch rauskrabbeln zu wollen. Lass dich ins Loch reinfallen. Ja? Sag zum ersten Mal in deinem Leben ja zu diesem Loch. Okay, ich bin so. Okay, ich fühle mich so. Seit Jahrzehnten fühle ich mich so. Und jetzt sage ich mal ja. Also ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll. Und ich habe Angst. Aber schlimmer kann es nicht werden. Jetzt mache ich das. Das ist der Weg. Das ist die Richtung. Rein ins Loch. Ja. Das ist einfach. Okay, so bin ich. So fühle ich mich. Und jetzt lade ich diese Gefühle ein. Und mach's dir leicht, Schritt für Schritt. Weißt du, leb deinen Alltag, leb deinen Tag. Und das Gefühl, was morgen für dich besonders dominant ist, lad es ein. Schließ damit ein bisschen Frieden. Ja? Du hast Zeit. Weißt du, du hast Zeit. Es besteht keine Eile. Du hast jetzt ja fast 60 Jahre lang hast du all diese Dinge nicht gefühlt und bist vorhin davon gelaufen. Und jetzt fängst du das Gegenteil an. Und es dauert. Es dauert nicht lang. Ja, es dauert keine weiteren 55 oder 60 Jahre. Es geht sehr, sehr schnell im Vergleich dazu. Sehr schnell. Aber du musst dem ganzen Zeit geben. Das ist der Weg. Das ist ein guter Weg. Ich kenne ihn aus eigener, ganz persönlicher Erfahrung. Ich habe Erfahrung mit Trauma. Das ist der Weg. Und wenn du dich da hilflos fühlst, du bist nicht allein. Ja. Das ist ein guter Weg. Das ist wirklich ein guter Weg. Und vielleicht findest du sogar einen Therapeuten, der weiß, wovon ich spreche, der dich dabei begleiten kann, wenn du sowas brauchst. Ich möchte aber noch auf die zweite Ebene kommen, die zum Trauma gehört. Wenn man so geprägt ist wie du, und wie gesagt, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, ich weiß, wie es ist, dann interpretiert man alles, was man erlebt im Leben, durch die Brille dieses Traumas. Ja. Alles, was um dich herum geschieht, geschieht, so glaubst du das, weil du so bist, wie du bist. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber so erleben wir das. Wir Menschen, wir traumatisierten Menschen, wir erleben das so. Ja. Bei mir ist es so, meine Frau, ja, wir leben wirklich gut miteinander. Wir haben keine Auseinandersetzungen. Wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Wir haben es einfach schön. Und das seit vielen Jahren. Aber wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, reicht ein bestimmter Blick meiner Frau, der mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Aber weil ich in so einer bestimmten Stimmung bin, interpretiere ich das plötzlich als, die denkt, ich habe was falsch gemacht. Irgendwie so. Oder sie mag mich nicht. Was völliger Käse ist. Stimmt überhaupt nicht. Es hat nichts mit ihr zu tun. Aber unsere Psyche interpretiert dann alles, was um uns herum passiert, passend zu dem, wie wir uns fühlen. Und wenn man traumatisiert ist, so wie du, dann ist das ganz besonders ausgeprägt. Ich war schon so oft in Lokalen und wurde nicht bedient oder nicht gut bedient. Leider. Ich kann dir sagen, es gibt nur wenig Menschen, die den Beruf der Kellnerin oder des Kellners in einem Lokal ausüben und die das wirklich gerne und mit Freude machen. Genauso gut, wie es in allen anderen Berufsgruppen nur ganz wenige Leute gibt, die das wirklich mit Freude und Herz machen und Freude versprühen bei ihrer Arbeit. Und manchmal sitzt du in einem Lokal, ja, und der Kellner ist einfach nur grummelig. Ja, und mittlerweile weiß ich, das hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß einfach, bei der Hälfte der Lokale ist das leider so. Ja. Und manchmal wird man einfach vergessen. Nicht, weil der mich nicht mag, der Kellner, sondern weil er einfach zu viel zu tun hat. Aber wenn man traumatisiert ist, dann kann man das nicht sehen. Man bezieht alles nur auf sich selbst. Und das ist normal. Ja. Nichts verkehrt an dir. Das ist einfach so. Und wenn man das weiß, dann kann man sich angewöhnen, den eigenen Interpretationen der Umwelt nicht mehr zu trauen. Das macht es ein bisschen leichter, sonst macht man sich den ganzen Tag nur Gedanken darüber, was die anderen von einem denken. Und um den Kreis jetzt zu schließen und zum Ende zu kommen bei dieser Antwort, wenn du anfängst, dir selbst Aufmerksamkeit zu schenken, wenn du anfängst, dir diese Aufmerksamkeit zu geben, nach der du schon ein Leben lang suchst, dann wirst du was ganz Erstaunliches feststellen. Du wirst nämlich feststellen, dass du in dem Maße, wie du das tust, nicht mehr diese Aufmerksamkeit in dieser verzweifelten Art und Weise im Außen suchst. Und dann wird dir zunehmend egal, was die anderen Leute angeblich denken über dich. Weil sie denken eh nichts über dich, das denkst nur du, aber so fühlt man sich halt. Aber je mehr du dich selbst näherst, dieses unglückliche Kind darin, desto unabhängiger wirst du von den Mitmenschen. Die können es dir eh nicht geben, was du brauchst. Aber wenn du langsam dir selbst eine Mutter wirst, dann vergeht es, was du da im Außen um dich herum die ganze Zeit siehst. Ja. Und ich lebe ja hier mit meiner Frau zusammen, sie hat zwei wunderschöne Kinder. Und du, ich erlebe seit vielen Jahren, mit welcher Hingabe, mit welcher Aufmerksamkeit und unendlichen Geduld und Liebe diese Mutter sich jeden Tag um diese Kinder kümmert. Und das ist notwendig. So müssen wir uns um uns selbst kümmern. Ja, mit Geduld und bedingungsloser Liebe. Ja. Ja, okay, ich bin verkorkst, ich bin so, ich fühle mich so, ich will mich nicht so fühlen, aber ich fühle mich so. Ja. Ja, eine Mama sagt immer Ja zu ihrem Kind, egal wie das ist. Ja. Und so können wir mit uns selbst sein. Wenn du das lernst, ganz langsam, Schritt für Schritt, damit heilst du die Wurzel des Traumas. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ja, hallo Bruder. Du bist nicht allein damit, ich sag's dir. Die Welt ist voll von uns. Danke, Kocht.
Die nächste Frage kommt von Christopher. Ich habe mich so sehr über deine Antwort gefreut. Es passiert mir immer mal wieder, dass ich etwas in Menschen hineininterpretiere. Ist mir doch bewusst, dass es meistens dann ganz anders kommt.
Ja, danke, Christopher. Ja, es ist genau das Thema, was wir eben hatten. Kurz zum Kontext. Ich hatte einen E-Mail-Austausch mit Christopher und ich antwortete ein paar Tage nicht, einfach weil ich wirklich beschäftigt bin. Und es ist natürlich überhaupt nichts Persönliches. Und er machte sich Sorgen, ob was nicht stimmt, ob ich irgendwas doof fand, was er geschrieben hat, oder ob ich ihn nicht mehr mag oder irgendwie sowas, ja. Und ich sagte, Kurt, ich sagte ja gerade zu dir, das geht so vielen Menschen, das geht uns allen so. Und jetzt schreibt Christopher das, so fühlen wir uns alle. Wir nehmen alles um uns herum persönlich. Und wir nehmen die Dinge so persönlich, weil wir hungrig sind, weil wir was von anderen Menschen wollen, weil wir glauben, wir brauchen was von anderen Menschen. Und deswegen nehmen wir alles, was die anderen Menschen tun, persönlich, weil wir ständig abchecken, bin ich in Ordnung, mag der mich noch, bekomme ich noch die Aufmerksamkeit, bekomme ich noch die Liebe, die ich doch so sehr brauche. Und kein Ausmaß von Liebe, kein Ausmaß von Aufmerksamkeit von anderen Menschen kann diesen Durst stillen. Aber man kann es selber machen. Und das geht schnell. Und das geht einfach. Man muss es nur lernen. Ich habe es gelernt und ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen. Ja. Und natürlich hilft die Meditation dabei. Ja, diese Meditation ist das ultimative sich selbst lieben. Weil man dann jeglichen Wunsch, dass man anders ist, jeglichen Wunsch, jegliche Ambition, dass man woanders hinkommen möchte, das alles lässt man gehen beim Meditieren. Man ruht wahrhaftig in sich selbst, so wie man ist. Ich habe diese Meditation ja erst vor 6 Jahren kennengelernt, nachdem ich davor fast 20 Jahre lang von Soham diesen ersten Weg gelernt habe, dieses sich selbst annehmen, sich selbst die Aufmerksamkeit geben, die man ständig von anderen Leuten einfordern möchte. Aber keiner kann sie dir geben. Keiner. Aber man kann sie sich selbst geben. Und nachdem ich von Soham das 20 Jahre lang gelernt hatte, dann kam diese Meditation in mein Leben durch Swamiji. Und das ist für mich der Königsweg. So einfach, so simpel, so schnell und so effektiv. Ich kann es jedem nur wirklich empfehlen. Und es ist wirklich die eine Krankheit, die wir alle haben, wir alle Menschen. Diese Aufmerksamkeit, die wir nicht bekamen, als wir sie brauchten. Jetzt können wir sie uns selbst geben. Jetzt, wo wir erwachsen sind. Ja. Und es heilt es. Es heilt alles andere. Danke, Christopher. Ich freue mich, dass du dich gemeldet hast.
Christopher schreibt noch weiter. Mir fällt es nicht so leicht, die Samapan-Meditation regelmäßig zu machen und es kommen viele Gedanken und Körperreaktionen. Aber ich verurteile mich nicht dafür.
Ja, da gibt's was noch zu sagen zu Samapan-Meditation. Ich schwärme ja immer so von dir. Und wenn man sie anfängt, dann passiert Folgendes. Man wendet sich zum ersten Mal wahrhaftig sich selbst zu, bedingungslos sozusagen. Ja, man ahnt es nicht, man ruht einfach mit der Aufmerksamkeit hier oben im Kronenchakra und lässt alle Vorstellungen los. Aber was durch diese Art der Meditation geschieht, ist, dass man sehr schnell anfängt, klare Ware zu nehmen. Ja, das Bewusstsein wird geschärft. Die eigene Wahrnehmungsfähigkeit wird geschärft. Und das ist was Gutes. Das Erste, was man dann ganz besonders gut wahrnimmt, ist sich selbst. Und da wird's interessant. Man beginnt wahrzunehmen, wie man selber wirklich ist. Nicht so, wie man glaubt, dass man sein sollte oder wie man gerne wäre, sondern man lernt sich selber ungeschminkt kennen, wie man einfach ist als Mensch. Und das ist für manche Menschen doch eine interessante Überraschung. Das ist eine Zeit, die nicht einfach ist. Ja, man sieht die ganzen Seiten an sich selbst, die man eigentlich gar nicht möchte. und die man auch gar nicht sehen möchte und die man am liebsten weg hätte. Das ist also normal. Schließ Frieden damit. Ja? Schließ Frieden damit, wie du bist. Schließ Frieden mit allem, was du siehst. Egal, ob es an dir ist oder an deiner Partnerin oder an deinem Partner oder an deinen Mitmenschen oder an der Welt. Ja, das ist das Klügste und das Einfachste. Und das ist was ganz Normales. Wenn du mit der Meditation anfängst, lernst du dich selbst kennen. Und das ist schwierig. Ja, wir haben nicht gelernt, uns selbst zu lieben. Ja, danke.
Die nächste Frage kommt aus dem YouTube-Chat von Narasimha. Hi Michael, hast du einen Rat, wie Intuition wahrgenommen werden kann oder auch das Herz?
Ach, das ist ganz einfach. Also was schwierig ist, ist, dass wir glauben, Intuition sei was Besonderes und wir müssten es irgendwie erkennen. Aber in Wirklichkeit ist Intuition etwas, was uns so nahe ist, dass du es gar nicht als was Besonderes wahrnimmst. Also zum Beispiel, du hast heute dir vorgenommen, du willst in den Wald joggen gehen. Ja? Du ziehst dich an, fährst mit dem Auto in den Wald und willst gerade loslaufen und dann merkst du aber, dass du da eine Stelle gesehen hast, die dir noch nie aufgefallen ist und du bist einfach total neugierig. Du denkst, ja, ich sollte jetzt joggen gehen, aber ich will jetzt da noch mal kurz gucken. Das ist Intuition. Du nimmst es nicht als Intuition wahr. Du denkst womöglich, das ist jetzt doof von dir. Ja, das ist deine Neugier. Einfach, die Energie treibt dich dahin. Du willst das einfach hin. Fertig. Ja. Und du machst es, obwohl du eigentlich was viel Wichtigeres und viel Besseres vorhattest. Das ist Intuition. Mir gefällt das Wort Intuition nicht, weil es so, das ist so was mental Abstraktes für mich. So fühlt sich das an. Ja, als müsste man sich selbst analysieren, um die eigene Intuition erkennen zu können. Aber es ist viel einfacher als das. Schau dir Kinder an. Ja? Wie die rumrennen und was die machen. Die folgen ihrer Energie. Ganz natürlich. Die machen das, was ihnen als nächstes in den Sinn kommt. Das ist Intuition. Ja? Wir brauchen das Wort Intuition eigentlich nur deswegen, weil wir normalerweise zu 99% unserer Zeit im Alltag nicht unserer Energie folgen, sondern irgendwelchen mentalen Ideen. Ich sollte jetzt dies tun, ich sollte jetzt das tun, jetzt ist aber das dran. Ja, so leben wir normalerweise. Und das ist nicht normal, das ist unnatürlich. Intuition ist was völlig Natürliches. Wenn du einfach spürst, wozu habe ich jetzt Energie? Ja. Heute Morgen zum Beispiel, ich habe hier jede Menge zu tun. Das Einzige, was ich im Moment nicht habe, ist genug Zeit. Seit ich mit diesen Videos angefangen habe, ist es noch schlimmer geworden, natürlich. Und ich bin heute Mittag in die Küche rübergegangen, um 11 oder so. Und dann dachte ich, ach, meine Frau kocht mittags immer. Normalerweise. Wir wechseln uns da ab, es klappt wunderbar. Aber heute kam ich so gegen 11, relativ früh schon in die Küche und dachte, ach, ich koche jetzt einfach mal. Ich hatte einfach Lust zu kochen. Anstatt jetzt im Büro weiterzuarbeiten, habe ich einfach angefangen zu kochen. Und dann war das Essen fertig, das stand dann auf dem Herd und als dann um 12:30 oder so meine Frau reinkam, um zu kochen, da war die so glücklich, dass sie heute nicht kochen müsste, weil es ihr heute so schlecht geht und die wirklich keine Energie hat und die war so dankbar. Die hat mir nicht gesagt, du Liebster, kannst du heute kochen? Das ist nicht nötig, weißt du? Da kümmert sich Gott drum. Ich stand in der Küche, ich wollte eigentlich nur was zu trinken holen, dachte ich, ach, ich will jetzt kochen. Ich habe nicht überlegt, ist das jetzt meine Intuition oder nicht? Ich habe einfach gemerkt, das mache ich jetzt, fertig. Und das ist Intuition. Ja. Du brauchst es dir nicht erkennen. Du brauchst überhaupt nicht drüber nachdenken. Lern einfach deine Gefühle zu fühlen. egal welche, die guten, die schlechten, die schwierigen, die schönen. Lerne bei dir zu sein, wenn du magst, meditiere. Und dann wirst du ganz automatisch immer mehr dem nachgehen, was Energie hat, was einfach von selbst geschehen möchte. Das ist für mich Intuition. Das, was von selbst geschehen möchte. Ich habe es auch oft, dass ich zum Beispiel denke, also heute habe ich überhaupt keine Lust zu arbeiten. Ja, ich fühle mich erschöpft, vielleicht ein bisschen krank. Ich will heute nicht arbeiten. Ich bin heute faul. Dann gehe ich runter, gehe in die Küche, hole mir ein Glas Wasser, gehe ins Büro und fange an zu arbeiten und habe einen wunderbaren Morgen. Ja, habe ich oft erlebt, solche Sachen. Ich höre nicht mehr auf das, was ich da oben denke, auch auf dieses, deswegen versuche ich auch nicht rauszukriegen, was meine Intuition mir sagt, weil dann bin ich im Hirn. Ja, wenn ich mich frage, was will meine Intuition, habe ich schon verloren. Ja, mit so einer Frage kommt man nicht weiter. Es passiert von selber. Mehr und mehr. Ja. Bei mir jedenfalls. Danke, danke.
Die Judith schreibt im YouTube-Chat: Ich fühle mich nicht in der Lage zu fühlen und mich um meine inneren Kinder zu kümmern. Ich habe keine Geduld. Kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir war? Was war hilfreich, um Gefühle zu fühlen und dir selbst eine Mutter oder ein Vater zu sein?
Danke, Judith. Du kannst es fühlen. Du fühlst deine Ungeduld. Fühl das, was oben ist. Ja, du brauchst nicht graben. Du brauchst nicht nach einem inneren Kind graben und irgendwie ganz tief runtergehen und dann rauskriegen, was das wohl fühlt. Darum geht's nicht. Das ist ein mentales Bild. Fühl das, was oben ist. Das Alleroffensichtlichste. Ungeduld. Ah. Oh. Das ist ein tolles Gefühl. Da kann man echt mit üben. Ungeduld. Kenne ich auch. Also ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Und deswegen, wenn ich mal ungeduldig bin, boah, das kann ich echt fühlen. Oder vielleicht bist du frustriert, weil du ungeduldig bist. Ja? Wenn die Frustration deutlicher für dich ist als die Ungeduld, dann fühl dich frustriert oder unglücklich oder unzufrieden mit dir selbst. Ja? Das, was am einfachsten zu fühlen ist, fühl das. Mach dir keine Gedanken über das innere Kind und was das wohl fühlt. Weißt du? Es ist einfacher als das. Die Botschaft, die dich erreichen möchte, ist das, was direkt vor deiner Nase ist, direkt vor deinen Augen. Das, was du ganz unmittelbar fühlst. Und wenn du das machst, dann wirst du irgendwann später, je besser du dich fühlen kannst und je besser du dich kennenlernst, dann wirst du merken, ah, ja, das war das damals, das war mein inneres Kind. So nennen wir das dann, ja, diese alten Gefühle, die wir ein Leben lang nicht gefühlt haben. Dabei waren sie immer an der Oberfläche, immer ganz genau vor unserer Nase und wir wollten sie nie haben. Ja. Es ist... Diese Gefühle sind oft so offensichtlich, dass wir sie gar nicht mehr sehen, weil sie uns jeden Tag besuchen. Ja, fang mit deiner Ungeduld an. Und wenn du die fühlst und wenn du die da sein lässt, wenn du nicht mehr gegen sie kämpfst, dann wirst du erstaunt sein, wie schnell die weg ist. Dann kommt ein anderes Gefühl. Welches, das wissen wir nicht. Dann fühlst du einfach das. Frag nicht, wo es herkommt. Frag nicht, gehört das jetzt zu meinem inneren Kind oder ist es das Gefühl vom Nachbarn, der hier immer rumbrüllt oder so. Das Gefühl, was zu dir kommt, egal wovon es ausgelöst wird, egal was du darüber denkst, egal was du darüber denkst, wo es herkommt, spielt alles keine Rolle. Einfach das, was oben aufschwimmt. Das fühlen. Mehr brauchst du nie tun. Nie. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Und das ist einfach. Deswegen benutze ich nicht oft diese, diese Metaphern wie inneres Kind oder so. Ich habe es vorhin beim Kurt verwendet, weil bei diesem Trauma die Ursache sehr eindeutig ist, in dieser extrem frühkindlichen Phase. Letztlich gilt das natürlich für alle unsere Gefühle. Aber um zu wissen, was wir heute zu tun haben, reicht es, wenn wir einfach das fühlen, was jetzt da ist. Mehr brauchen wir nicht wissen. Ja. Deswegen ist es auch nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, rauszukriegen, wie ich mich als Kind gefühlt habe. Da Analyse zu betreiben. Wenn ich stattdessen beginne, endlich mal hinzuschauen, wie ich mich heute fühle. Jetzt gerade. Jetzt, wie ich jetzt gerade bin. Das führt mich Schritt für Schritt zu all den Gefühlen, die noch gefühlt werden wollen. Dieses ganze große Lagerhaus an Gefühlen, was noch nicht gefühlt ist, das kommt dann nach und nach und nach. Von selbst. Eins nach dem anderen kommt an die Oberfläche. Und das fühlst du dann einfach. Es ist wirklich, das ist, gefragt ist nach meiner Erfahrung, das ist meine Erfahrung. Es ist wirklich einfach. Wir brauchen nur das zu fühlen, was jetzt direkt zu uns kommt. Und es sind oft ganz überraschende Gefühle. Wir wissen gar nicht, warum das jetzt herkommt, wo es, wir haben keine Ahnung, warum das jetzt kommt. Und trotzdem, wir laden es einfach ein. Und das ist total hilfreich. Und es funktioniert. Es befriedet alles. Es ist wunderbar. So einfach. Ja, danke.
Kurt schreibt, vielen Dank, Michael, für dein einfühlsames Antworten. Und ja, ich lese gern und vielleicht mit einer gewissen Erwartung den Kurs in Wundern.
Viel Spaß beim Lesen.
Die nächste Frage kommt von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer. Lieber Michael, deine Newsletter ziehen mich immer wieder in den Bann. Du schreibst so lebendig und doch ist in jeder Zeile eine tiefe Ruhe zu fühlen. Und was sich bei dir alles tut, toll, so viele Lebensbejahung ist zu spüren. Ich habe eine Frage zum vorletzten Video, Himmel, Hölle, deine Wahl, in dem es darum geht, dass wir immer Einfluss nehmen möchten, um das Leben zu richten und es bis zum Kampf gehen kann. Wann ist es Kampf und wann ist es Einsatz für Dinge, die einem wichtig sind und für die man einfach geht? Ich habe dazu eine aktuelle Geschichte. Es geht hier bei uns in Freising eine sogenannte Sichtungsgärten der Technischen Universität München. Im größten Garten gibt es eine wundervolle Birke, die ich seit Jahren besuche und bei der ich immer Kraft holen kann. Nun kam ich vor circa 3 Wochen wieder hin und meine Birke war großräumig abgesperrt. Ich sprach einen Gärtner an und er sagte, dass beim letzten Sturm die Birke am Fuß gerissen sei und deshalb zur Sicherheit der Besucher der Raum gesperrt ist. Ich sagte, ihr werdet die doch hoffentlich nicht fällen. Das müsste ein Baumpfleger entscheiden, antwortete er. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich nun einmal für die Birke einsetzen muss und etwas zurückgeben kann. Ich malte ein Schild, wo ich darum bat, dass man alles tun solle, um die Birke zu stützen, und stellte das Schild in den Riss. Ich ging daraufhin einige Tage lang hin, bis eines Tages das Schild nicht mehr da war und ich schloss innerlich ab. Letzten Freitag ging ich wieder hin und da sah ich, dass jeweils 2 gegenüberliegende Stämme der Birke von einem Stahlseil verbunden worden waren, so dass sich die Stämme nun gegenseitig stützten. Rundherum lagen Unmengen Äste und Zweige. Man hatte sie schwer gestutzt, aber egal, sie kann stehen bleiben. Ich sprach eine Gärtnerin an, wie froh ich sei. Sie sagte, dann sei sicher ich diejenige, die das Schild geschrieben hatte, und sie erzählte mir, dass das Schild zur technischen Leiterin gebracht worden sei. Diese war so berührt davon, dass ein einzelner Besucher sich so für eine Birke einsetzt. Ob die Birke nicht vielleicht auch ohne meinen Einsatz gestützt gestützt worden wäre, weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle. Hauptsache, sie wurde nicht gefällt. Nur noch einmal zum Anfang der Geschichte. Wo ist die Grenze zwischen Kampf und Einsatz für persönliche Vorlieben?
Ja, oh, was für eine schöne Geschichte. Danke. Und was für eine tolle Frage. Ja, man hört ja oft, man soll nicht kämpfen. Ja, man soll Frieden schließen mit den Dingen, wie sie sind. Und es erscheint dann vielen Menschen wie ein Paradox, ja, dann geschieht ja nichts mehr in der Welt. Und deswegen finde ich die Frage ganz toll. Der Unterschied ist ganz leicht zu erkennen. Wenn ich etwas tue, weil ich dafür Energie habe, ja, wie du, du siehst diese Birke und du liebst diese Birke einfach und du bist so dankbar für diese Birke und du wünschst dir, sie möge stehen bleiben. Und das möchtest du einfach zum Ausdruck bringen. Du tust, was du kannst, um das zu unterstützen. Und dann lässt du los. Das ist ein guter Weg. Ja. Wenn du im Prinzip deiner eigenen Energie treu bist, ohne von anderen Menschen oder der Welt zu verlangen, dass sie das tun, was du willst. Du sagst einfach, ich liebe diesen Baum, bitte nicht fällen. Ja. Und dann lässt du los. Das ist ein guter Weg. Wenn du aber nicht loslässt, wenn du willst, dass das, was du willst, geschieht, dann wird's wirklich schwierig. Das ist Kämpfen, das ist Krieg. Ja. Wenn du nicht sagst, oh, das ist so schön, bitte schaut doch, ob es nicht möglich wäre, sondern wenn ihr sagt, ihr dürft denn nicht fällen und wenn die das dann doch machen wollen, dann mobilisierst du alles Mögliche und dann gehst du auf die Barrikaden und dann wird's zum Kampf. Und es hat eine völlig andere Energie. Ich möchte versuchen, ob ich dieses schöne Schild euch zeigen kann, hier, die ihr hier im Chat seid. Das ist einfach so ein wunderbares Bild. Ich würde euch so gerne dieses Bild zeigen. Naja. Ah, doch, es geht. Danke. Ich fand dieses Bild so schön, weil man auf diesem Schild lesen konnte, was da geschrieben stand. Bitte, ja, bitte lass den Baum stehen. Bitte. Ja, dieser Ausdruck der eigenen Liebe. Ach, das ist so schön. Und es berührt andere Menschen. Und dann spüren die anderen Menschen diese Energie und diese Liebe, aber auch dieses Loslassen, auch diese Offenheit. Das spüren die dann. Und das ist fruchtbar. Das hilft den anderen Menschen, deine Liebe zu spüren. Und das beeinflusst die dann. Aber das ist sehr selten. Normalerweise kämpfen die Leute und sie lassen nicht los. Ja. Und ganz gleich, wie gut es ist, wofür sie da kämpfen, sie kämpfen und sie tragen damit nicht ihre Liebe in die Welt, so wie dein Schild. Ich hoffe, man konnte es sehen. Es hat mich so berührt. Sondern sie tragen Kampf in die Welt. Ja, sie tragen diese innere Haltung in die Welt. Das muss so laufen, wie ich es will. Da ist kein Loslassen. Und daran kannst du den Unterschied erkennen. Ja, ob da dieses Loslassen ist. Ja, du gibst alles, was du kannst. Ja. Und du lässt los, du überlässt es dem Leben, was dann wirklich passiert. Und das ist eine heikle Angelegenheit. Die meisten Menschen glauben, sie tun was Gutes, wenn sie für irgendwas kämpfen, wenn sie für irgendwas auf die Straße gehen. Aber kämpfen führt zu nichts. Kämpfen führt dazu, dass dass man Kampf sät. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Weißt du, es ist so, es ist nicht das, was man tut, was in die Welt hinausgeht, sondern das, die Energie, die man hat. Ja, und wenn du einfach liebst, du liebst einfach diesen Baum. Ja, und du bist so dankbar, weil der dich so genährt hat. Und dein Bemühen verteilt diese Energie. Ja, und die ist schön, die ist fruchtbar. Ja. Und ich freue mich, dass es was gebracht hat. Es ist so schön. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich denke gerade an diese Leute, die fürs Klima kämpfen, ja, die sagen, für die Umwelt, vielleicht haben die faktisch sogar recht. Ja. Wahrscheinlich haben sie faktisch recht, wenn man denkt, ja gut, wofür die da kämpfen, ergibt Sinn. Aber wenn ich in Konflikt suche und kämpfe, das ist das, was bleibt. Ja, nicht das, wofür ich kämpfe, bleibt, sondern wie ich kämpfe, das bleibt. Ja, wenn ich mit Frieden agiere, mit Liebe, dann bleibt Frieden und Liebe. Wenn ich mit Verzweiflung und mit Angst und mit Aggressivität und mit Gewalt kämpfe, dann ist das, was bleibt. Selbst wenn ich für die beste Sache der Welt kämpfe, das ist das, was bleibt. Das ist das, was in die Welt hinausgetragen wird. Ich finde das Thema gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz, ganz wichtig. Und die meisten Menschen verstehen überhaupt nicht, wie jemand sagen kann, zum Beispiel Jesus, ja, der einfach nur Liebe predigt. Ja, und dann sagen die Leute, ja, von Liebe geht der Krieg nicht weg. Ja, von Liebe geht die Umweltverschmutzung nicht weg. Von Liebe können wir die Menschen nicht ernähren. Aber das stimmt nicht. Es ist so, dass ein Mensch wie Jesus oder so ein Weiser wie Jesus einen Weitblick hat, der blickt so unendlich weit in die Zukunft und der geht uns normalen Menschen völlig ab. Wir glauben tatsächlich, wir kämpfen für was Gutes. Ja. Aber ein Weiser, der sieht, was man da sät, der sieht die Ernte von dem, was man da sät. Ja. Und wir können nicht so weit blicken, aber die können ganz weit blicken und die sehen die Ernte und die wissen, was daraus geschieht. Und es ist nichts Gutes. Aber so ein Schild, so eine Liebe, also es ist einfach wunderschön. Ja. Alles, was mit Liebe und Sanftmut und Zärtlichkeit gemacht wird, das trägt gute Früchte. Und alles, was mit Angst und Gewalt und mit Hass gemacht wird, auch wenn man die Bösen hasst, ja, die vermeintlich Bösen. Es führt zu nichts Gutem. Es ist einfach so. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, aber wir können es uns nie und nicht vorstellen, weil unser Blick nicht weit genug reicht. Ich habe mal eine schöne Geschichte gelesen. Da wurde das beschrieben. Die sagten, der Weise, der sitzt ganz oben in der Baumkrone. Er kann ganz weit schauen. Und wir normalen Menschen, wir sitzen unten auf dem Boden. Ja, wir können 50 Meter weit blicken, weiter nicht. Und dementsprechend handeln wir. Und dementsprechend interpretieren wir unsere Welt und treffen unsere Entscheidungen. Aber der Weise, der sitzt oben in der Baumkrone, der kann nicht 50 Meter weit schauen, der kann 20 Kilometer weit schauen. Und der weiß, was wirklich hilft. Ja. Da muss ich ein Video, ich werde dazu ein Video machen. Das führt jetzt zu weit. Ja. Ja, danke. War das alles von Angelika oder? Jetzt habe ich einen Namen gesagt, den ich nicht hätte sagen sollen.
Ja, da ist noch mehr Text. Mit Blick auf die Zeit würde ich dir vielleicht eher die Dankes noch vorlesen.
Ja, bitte. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit schon wieder vergangen hat. Ich verratsche mich hier immer. Sorry.
Also die Judith schreibt, danke für deine Antwort, Michael. Das war sehr hilfreich und klingt wirklich einfach und sehr konkret. Da ging es um das Fühlen.
Ja.
Und die Katharina schreibt, danke, Michael, für dein Sein.
Danke, Katharina. Danke für dein Sein.
Und die Michaela schreibt, danke, Michael und all.
Danke. Ja, ich fürchte, wir müssen aufhören, oder? Danke, Svantje, fürs Vorlesen. Danke, Devaseto, dass wir das hier einmal im Monat machen können. Ich bin sehr dankbar. Ich genieße es so sehr. Und danke an euch alle, die ihr zuschaut. Danke. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich liebe dich, wer auch immer gerade zuschaut. Danke.
Danke, Michael. Tschüss. Ja.